So wollen wir wieder Gottes Wort aufschlagen, und zwar im Kolosserbrief. Kolosserbrief Kapitel 1. Kolosserbrief Kapitel 1. Und ich möchte mit euch die Verse ab Vers 21 lesen. Kolosser Kapitel 1 ab Vers 21. Und wir lesen auch noch die ersten paar Verse aus Kapitel 2 dazu, damit wir auch den Zusammenhang vor Augen haben. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden um euretwillen, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht, um seines Leibes willen, welches die Gemeinde ist. Deren Diener bin ich geworden gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll, nämlich das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit und jeden Menschen, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Soweit Gottes Wort. Wir wollen noch zusammen Gott um seine Hilfe bitten. Geliebter Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir bitten dich, dass du dich offenbarst, dass wir dich erkennen und deine Herrlichkeit sehen und die Herrlichkeit deines Sohnes und die Herrlichkeit deiner Erlösung. Wir kommen zu dir auf der Grundlage dessen, was wir gelesen haben. Und hättest du in deinem Wort nicht gesagt, dass Christus uns die Heilsgüter erkauft hat, dass Christus gekommen ist als Garant unseres Heils und dass er uns geworden ist, wofür du ihn gesetzt hast, zur Quelle aller Segnungen, so hätten wir diese Dinge nicht erbitten können. Aber um seines Namens willen bitten wir dich, dass du kommst und dass du in unserer Mitte bist und dass du uns leitest in unserem Denken und dass du uns Einsicht gibst und dass du uns bei der Hand nimmst und zu dir führst und dass du unseren Glauben mehrst und uns ergreifen lässt, wofür wir von dir ergriffen worden sind. Herr, wir bitten dich, nimm dich unserer an, leite mich, gib mir die Abhängigkeit von dir, gib uns Einsicht und Verständnis, lass uns wachsen, gemeinsam wachsen, in der Kenntnis all dessen, was du für uns bereitet hast. Amen. Wir haben hier eine ganz zentrale Aussage in unserem Abschnitt. Paulus ändert sogar den ganzen Satzbau, wenn er sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und er will, dass die Kolosser, die ihn hören, was sein Auftrag ist, er spricht ja eigentlich von seinem Auftrag und seinem Ziel, und dann spricht er auf einmal davon, dass er sagt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, um ihnen zu zeigen, dass dies das Geheimnis ist, das Gott geoffenbart hat. Er spricht hier von einem Geheimnis, das so verborgen ist, so verborgen war, dass Weltzeiten nichts davon wussten, dass Gott aber jetzt offenbar gemacht hat, was dieses Geheimnis ist und was der Reichtum dieses Geheimnisses ist. Er sagt, Gott hat etwas verborgen gehalten und das, was er verborgen gehalten hat, ist so überreich, so herrlich, dass es nur zusammengefasst werden kann mit diesen Worten, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Was bedeutet es, dass er sagt, Christus in euch? Und wir können die Frage, oder wir sollten die Frage uns stellen, oder erstmal die Frage stellen, kannst du von dir sagen, dass Christus in dir ist? Dass Christus in dir Wohnung gemacht hat? Nun, diese Antwort, die Antwort auf die Frage ist sehr entscheidend. Denn nur wahre Gläubige sind ein Tempel des lebendigen Gottes. Christus, sagt Paulus im 2. Korintherbrief, er sagt, er ist in unserem Herzen aufgeleuchtet. Und er spricht von denen, in denen Gott hineingesprochen hat und gesagt hat, es werde Licht. Das heißt, Gott hat etwas getan, etwas übernatürlich, außergewöhnlich Großes, das noch größer ist als am Anfang der Schöpfung, als er sagte, es werde Licht. Und Gott spricht also, Gott sagt uns, dass er im Herzen, in ein dunkles Herz von Sünde, von Ungerechtigkeit, von mangelnder Gotteserkenntnis oder von Unkenntnis über Gott hineinruft, es werde Licht. Und wenn er dieses Wort hineinruft, dann sehen wir etwas ganz Entscheidendes. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes in Christus. Die Herrlichkeit Gottes in Christus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, die ich dir stellen muss, siehst du die Herrlichkeit Gottes in Christus? Du siehst einen Mensch, du siehst einen Menschen, du siehst ihn in Niedrigkeit, du siehst ihn in Schwachheit. Du siehst ihn, wie er leidet unter Ungerechtigkeit, wie er geschlagen, misshandelt wird, wie er am Ende gekreuzigt wird. Das ist, was wir äußerlich sehen. Aber siehst du mehr? Siehst du in ihm die Herrlichkeit Gottes? Und siehst du die Herrlichkeit Gottes in diesem grausamen Tod am Kreuz? Offensichtlich spricht hier das Wort Gottes von einer Herrlichkeit, die so überwältigend ist, dass es nichts gibt, was dem auch nur zu vergleichen ist. Daher, wenn du Christus nicht kennst, wenn du Christi Herrlichkeit nicht siehst, dann musst du eins wissen, Gott hat gesagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Er ist der einzige Weg zu Gott. Wenn ich das behaupten würde, wäre es überheblich. Aber da Gott selbst es klar gesagt hat, ist jede andere Behauptung überheblich. Es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass nur er der Mittler ist. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus. Nur durch einen Menschen, durch Jesus Christus, Gott und Mensch zugleich, können wir mit Gott versöhnt werden und die Hoffnung der Herrlichkeit haben. Und hier kommt die große Frage, die wir uns stellen müssen heute. Was bedeutet es, Christus in uns? Liebe Gotteskinder. Was ist wirklich der Inhalt dieser Aussage, Christus in uns? Schaut mal, wie Paulus das hier sagt durch den Heiligen Geist. Er sagt, das Geheimnis, das verborgen war, das jetzt den Heiligen offenbar gemacht worden ist. Und er sagt, ihn verkündigen wir. Und er spricht von der Fülle Gottes, von dem, was übermäßig groß ist. Er spricht von einer Herrlichkeit, die überaus herrlich ist. Und ich frage nochmal die Frage, was bedeutet es, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit? Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das geht darauf zurück, wer Christus ist, wofür er uns gegeben ist, was Inhalt dieser Gabe ist, dass Christus in uns ist. Ich glaube, ich war ungefähr, es war mein 28. Geburtstag, vielleicht auch mein 30., ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall klingelt es abends an der Tür und als ich die Tür aufmachte, stand im Flur ein kleines Kälbchen, hatte so eine rosarote Schleife umgebunden an der Seite und es war das Geburtstagsgeschenk von einem Landwirt dort in Laufdorf. Also er hatte mir dieses Kälbchen zum Geburtstag geschenkt. Und bevor ich mir noch Sorgen machen konnte, was ich denn jetzt mit so einem frisch geborenen Kälbchen machen soll, hat er darauf hingewiesen, dass gleich draußen der Sack mit dem Milchpulver steht. Das heißt, ich habe sogar das Pulver bekommen, um das Kälbchen zu füttern. Aber auch das war noch nicht genug. Er sagte, wenn dieser Sack nicht ausreicht, kannst du bei mir holen, so viel du brauchst. Außerdem, sagt er, kann ich dir gerne einen Ballen Heu hier hinstellen, dass du genug Futter hast für das Tier. Und wenn das alles hier zu eng wird, dann machst du es einfach zu meinen Kühen auf die Weide, sodass es auch da noch groß werden kann. Und das ist etwas, das ist doch ein Geschenk, oder? Was zeigt das Besondere dieses Geschenkes? Schon das Kälbchen als Geschenk war ein teures Geschenk von einem Freund, etwas Besonderes. Aber ich würde das Geschenk nicht wirklich ehren, wenn ich ausklammern würde, dass ich gleichzeitig die Milch zur Aufzucht bekomme und das Heu. Und sogar die Weide und alles, was ich brauche, bis das Tier groß ist. Denn alles war Teil dieses einen Geburtstagsgeschenkes. Im ersten Korintherbrief sagt Paulus, dass Christus uns gemacht ist, zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung. Und zur Erlösung. Er spricht davon, dass Christus nicht nur unsere Augen öffnet für die Herrlichkeit Gottes, nicht nur unsere Gerechtigkeit ist, sodass wir gerecht sind in ihm, sondern auch unsere Heiligung, dass Christus das ist, was das Wort Heiligung beinhaltet, die Veränderung des Menschen, das Ebenbild des Meisters, also in das Wesen Gottes. Gott verändert den Menschen und das Erlösung bezieht sich hier auf das Ende des Lebens hier auf der Erde, nämlich auf den Punkt, wo wir in die Herrlichkeit Gottes eingehen. Das heißt, er spricht davon, dass Christus, die Gabe Christus, alle diese vier, er fasst es in diese vier Punkte zusammen, obwohl man es ja ausführlich noch in viel mehrere Punkten beschreiben können, in diesen vier Punkten und sagt, Christus ist uns gemacht zur Weisheit von Gott, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo wir Christus teilen. Das heißt, es gibt so viele Menschen, die nehmen und glauben, man könnte die Gabe Christi einteilen. Man könnte sich eins von vier nehmen, als ob man Christus vierteln könnte und dann Gott entscheiden würde. Dem einen gibt er nur einen Teil, dem anderen gibt er zwei, dem nächsten drei und an manchen vier. Nein, das macht Gott nicht. Wem er Christus gibt, dem gibt er es so, wie die Bibel es beschreibt, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und hier sind wir schon mitten in diesem Text, aber wir sind auch mitten in einer Riesendiskussion, die immer wieder Dinge vermischt und die immer wieder Christus der Herrlichkeit beraubt. Warum? Weil sie nicht erkennen, wie groß die Gabe ist, die Gott uns in Christus Jesus gibt. Es ist eigentlich wie mit dem Bild, das ich eben gebraucht habe, dass Gott uns in Christus nicht nur die Rechtfertigung gibt, sondern wie wir uns hier im Text haben. Und hier beginnen wir heute, also hier gehen wir einfach heute weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, in dem Vers 21. Der Vers 21 macht nochmal einen Rückblick bei den Gläubigen von Kolossee und sagt auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er versöhnt. Der Rückblick zeigt, wer sie vorher waren. Wir haben das letzte Mal angeschaut, aber es lohnt sich ganz kurz, uns daran zu erinnern. Er sagt, was ist das natürliche Leben, wovon ist das Leben jedes Menschen hier auf der Erde bestimmt? Was bestimmt seinen Zustand? Entfremdet dem Leben Gottes. Gott entfremdet. Das Schlimmste auf dieser Erde sind nicht die vielen Umstände, nicht die Kriege, nicht das Leid, sondern was noch viel schlimmer ist, weil all diese Dinge nur Folge einer großen Not sind, nämlich entfremdet dem Leben Gottes. Wir kennen Gott nicht mehr. Wir kennen Gott nicht mehr. Das ist das eigentlich Schlimme. Gott entfremdet. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wissen wir auch, wie viele fatale Konsequenzen es mit sich hat. Die ganzen Religionen beweisen eigentlich, dass sie Gott nicht kennen. Alle Religionen, die behaupten, der Mensch könnte irgendetwas tun, dass Gott damit zufrieden ist, die zeigen eigentlich, dass sie Gott nicht kennen. Sonst wüssten sie, dass dieser Gott so heilig ist, dass alles, was von Menschenhänden kommt, Gott nie und nimmer gefallen kann. Die behaupten, es gebe keinen Gott, weil so viel Unrecht in diesem Leben ist, weil sie persönliche Schicksale erleiden, weil Ungerechtigkeit in der Welt ist. Was beweisen sie nur? Sie beweisen nur, dass sie Gott nicht kennen. Sie verstehen nicht, wer Gott ist und wie er ist. Sie sind Gott entfremdet. Also all diese Behauptungen beweisen eigentlich nur, dass ihre Gottesvorstellung nicht stimmt, dass ihre Gottesvorstellung weit entfernt ist von dem lebendigen Gott. Alle, die glauben, sie hätten das Leben in der Hand und sie können das selber bestimmen, was ihr Leben ausmacht und was nicht, sind entfremdet dem Leben Gottes. Sie erkennen nicht, mit welcher Macht Gott sie bewahrt, erhält und segnet. Sie erkennen nicht den Gott, der den Himmel und die Erde erhält und sie selbst erhält und von dessen Gnade sie abhängig sind. Entfremdet dem Leben Gottes. Jeder, der sich Gott entzieht und meint, er müsste Gott nicht die Ehre geben, ist absolut blind dafür, wer Gott ist. Denn wenn er stirbt, steht er vor Gott, vor dem Allmächtigen. Und jeder, der meint, er könnte heute freche Argumente bringen, warum er Gott nicht ehren muss, beweist nur, er kennt diesen Gott nicht. Denn in dem Moment, wo er wissen würde, wer er ist, würde er wünschen, dass die Erde aufgehen würde und ihn verschlingen würde, weil er vor diesem Gott nicht stehen kann. Entfremdet dem Leben Gottes. Das ist das eigentliche Problem unseres Menschseins, unserer ganzen Erde. Entfremdet dem Leben Gottes. Und feindlich gesinnt. Und das beweist eben, dass der Mensch ein Feind Gottes ist. Seine Gedanken sind gegen Gott gerichtet. Auch der Religiöse ist ein Feind Gottes aus dem einfachen Grund, weil er Gott nicht sucht, sondern seine Religion benutzt, um sich gegen Gott aufzulehnen, um seinen eigenen Weg zu gehen. Und zwar in bösen Werken. Jetzt sagen wir, Mensch, es gibt doch so viele Menschen, die gute Werke vorzuweisen haben. Bei Menschen schon, nicht bei Gott. Bei Gott ist kein Werk eines bösen Menschen gut. Bei Gott ist kein Werk eines bösen Menschen gut. Paulus kann hier den Kolossern schreiben, das wart ihr. Wenn du dieser Beschreibung nicht zustimmst, dann deswegen, weil du noch nicht erkannt hast, wer du bist. Dann würdest du verstehen, wer du bist vor Gott, nicht in deinen Augen, nicht bei den Menschen, sondern vor Gott. Würdest du sagen, ja, das war ich, das stimmt. Was er hier, wie er hier den Menschen zusammenfasst, ist die beste Zusammenfassung für mich, für mein Leben in der Zeit, als ich ohne Gott gelebt habe. Warum ist das so entscheidend? Weil es entscheidend ist, dass Gott etwas Außergewöhnliches tut, wenn er einen Menschen zu sich zieht. Er muss ihn die Augen öffnen für seinen wahren Zustand. Er muss verstehen, dass er fremd ist Gott fremd ist. Er muss verstehen, dass er ein Feind Gottes ist. Er muss verstehen, dass keine seiner Werke vor Gott irgendwie Anerkennung finden kann. Dass er bei all seinen guten Werken nichts macht, als die Sünden zu vermehren, als seine Schuld vor Gott zu vermehren, dass er damit nicht leben kann. Er muss es verstehen. Es gibt keinen anderen Weg als diesen Weg. Und darum, jeder, der errettet ist, schaut auf sein Leben zurück und sagt, bevor der Herr mich errettet hat, ist dies die beste Beschreibung für mich. Ich bin entfremdet, ich kannte Gott nicht, jetzt kenne ich ihn. Ich war sein Feind, jetzt bin ich mit Gott versöhnt. Ich war voll von toten Werken. Jetzt hat Gott mir die Gnade des Glaubens gegeben. Schaut, deswegen sagt er, hat jetzt versöhnt. Und wie hat er versöhnt? In dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Das alles ist nur geschehen, weil Gott so groß ist und gesagt hat, okay, ich nehme die Sünde nicht so ernst. Ich bin ja ein lieber Vater im Himmel, deswegen mag ich alle. Nein, er sagt, versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Jesus Christus musste Mensch werden. Und auch hier die Frage an dich, die Frage an uns alle, ist die Menschwerdung Jesu mit seinem Tod am Kreuz eine absolute Notwendigkeit zu deiner Erlösung? Kannst du auf einem anderen Weg in den Himmel kommen, außer dem, dass du schaust, wie Jesus hingerichtet wird und Gott an ihm die Sünde bestraft, deine Sünde bestraft? Kannst du das Kreuz abstrakt anschauen, als den Tod eines guten Menschen, den die Menschheit nicht mehr wollte, oder siehst du an ihm das Gericht Gottes für deine Übertretungen? Schaut, das ist das Gebet der Erlösten, jedoch meine Schuld, er hat sie getragen. Die Strafe lag auf ihm zu meinem Frieden. Durch seine Wunden ist mir Heilung widerfahren. Das ist Inhalt des Glaubens. Und nur wer das versteht und das Existenzielle daran für seine eigene Errettung, wer weiß, es gibt keinen anderen Weg, es gäbe keinen Weg, es wird nie einen anderen geben, als den, dass Gott seinen eigenen Sohn hinrichtet, damit ich überhaupt vor Gott stehen kann. Der versteht, warum, das ist der Einzige, der wahren Glauben hat. Warum? Weil er weiß, es gibt nur Christus, durch den er mit Gott versöhnt werden kann. Und Gott sagt es ganz klar, es gibt nur einen Mittler, einen zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der am Kreuz gestorben ist. Und das ist, was Paulus hier so zusammenfasst. Ne? Er sagt, die Gläubigen, hier, ihr seid versöhnt durch seinen Tod. Aber, und jetzt sind wir beim Thema wieder, schaut, er sagt nicht, um euch als Gerechtfertigte in die Stellung von Kindern zu versetzen. Er sagt, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Er sagt, diese Erlösung, die Gott durch Christus gegeben hat, ist eine Erlösung, die nicht einfach etwas inwendig in euch macht, von dem keiner was sieht und was gar nicht an euch, seine Kraft an euch nicht zeigt, sondern euch nur die Garantie gibt, dass ihr ein Ticket habt, das ihr euch in die Tasche stecken könnt und am Ende beim Himmel vorzeigen könnt, dass ihr rein dürft. Nein, das ist nicht, was hier steht. Sondern Gott hat bestimmt, dass Christus hingegeben wird, um euch heilig und tadellos und unverklagbar vor sich selbst zu stellen. Das heißt, er sagt, er hat ein Volk erlöst, das aus dem Feindeslager kam, das gegen Gott war, das voller Unreinheit war und hat es versöhnt, um mit dem einen Ziel, um es in seine Gegenwart zu bringen. Und wenn es vor ihm steht, ist es heilig, tadellos und unverklagbar. Das ist hier der Inhalt der Erlösung. Dieses hat uns Gott erkauft. Dafür hat Christus sich hingegeben, um genau dieses Ziel zu erreichen, dass wir vor seinem Angesicht, das heißt nicht mehr verborgen, nicht mehr nur zum Teil, sondern ganz in Herrlichkeit ihn sehen werden und selbst seine Tugenden oder selbst seine Charakterzüge tragend sind. Das ist Gottes Ziel. Und das ist nicht nur einmal hier in der Bibel geschrieben, sondern davon ist die Bibel voll. Wir werden das noch, vielleicht lesen wir nur eine Stelle im Epheserbrief, im Epheserbrief Kapitel 1. Da sehen wir, dass Paulus genau das Gleiche den Ephesern schreibt. Er sagt in Vers 4, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Also damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Wir merken, auch hier spricht er genau das an, was wir im ersten Korintherbrief haben, dass Christus uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung gemeint ist, bis wir von diesem Leib, von dieser Welt, von der sündigen Welt erlöst sind, um vor ihm zu stehen. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt aber fügt Paulus etwas hinzu. Er sagt nicht nur, dass dies die Bestimmung ist, dass wir heilig und tadellos und unverklagbar vor ihm stehen, sondern er fügt hier eine Bedingung hinzu. Eine Bedingung. Wir sind hier gleich im Lager derer, die schreien, das wäre nicht Gnade, wenn es eine Bedingung für dieses Ziel Gottes gäbe. Aber offensichtlich hat Paulus damit kein Problem. Und ihr merkt schon, das Bild, was ich am Anfang, das Geschenk von dem Kalb, was ich am Anfang gegeben hat, zeigt, dass wir anfangen müssen, Gnade biblisch zu verstehen. Wenn ich also bei dem Geschenk auch alles bekomme, damit das Tier groß wird, ist die Gabe weit größer, als wenn ich nur das Tier bekomme, das zwar lebt, aber ich sonst nichts habe. Und alles andere ich mir selbst beschaffen muss oder kaufen muss und so weiter, wo ich dann am Ende überlege, ist das Geschenk mehr eine Last oder ein Geschenk? Und viele Christen denken in der Weise, dass sie meinen, wenn sie nun gerechtfertigt sind, dann haben sie die Last, jetzt als Gotteskinder zu leben. Ein Mädchen trafen wir mal im Hauskreis, war gerade aus Spanien angereist, und da hatte sie unterwegs einen jungen Mann getroffen, und dann fasste sie ihr Gespräch mit dem jungen Mann so zusammen: Die Gottlosen haben es doch gut, sie brauchen sich nicht an Gottes Gebote zu halten. Und ich wusste eins, sie ist selber nicht errettet, sie kennt den Herrn nicht, sie kennt nicht die Herrlichkeit der Erlösung und das Vorrecht der Kinder Gottes, sonst würde sie diese Dinge nicht sagen. Paulus geht nämlich weiter und sagt, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, die ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Jetzt sagen wir, oder jetzt sagen viele, das ist kategorisch ein Fehler, das kann man theologisch nicht so stehen lassen. Einmal errettet, immer errettet. Die Errettung ist aus Gnade, daher kann es nicht geknüpft werden an deinem Leben. Und das, was scheinbar sich so logisch anhört und scheinbar eine Verkündigung der Gnade ist, ist ein Zerteilen der großen Gabe, der Herrlichkeit, der Erlösung und ein Reduzieren dieser Herrlichkeit auf einen Teil dessen, was Gott in Christus gegeben hat. So als könnten wir sagen, Christus in mir, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit. Punkt. Nein, Gott gibt Christus nicht zum Teil. Gott gibt Christus nicht zum Teil. Und schaut, das ist der Inhalt, wenn es hier darum geht, wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt. Denn der Gott, der bestimmt hat, dass wir mit ihm versöhnt werden sollen durch den Tod seines Sohnes, hat auch bestimmt, dass im Tod seines Sohnes uns alles gegeben wird, damit wir vor ihm stehen in Heiligkeit und Tadellosigkeit. Der Gott, der bestimmt hat, dass wir mit ihm versöhnt werden und Kinder sind, hat auch bestimmt, dass wir als Kinder im Glauben bewahrt werden und erhalten werden durch seine Macht und verändert werden, sodass wir am Ende in seine Herrlichkeit eingehen. Und alles wird nicht deine Frömmigkeit und deine Gerechtigkeit und deine Mühe belohnen, sondern wird Christus belohnen, wird von der Herrlichkeit der Gabe Gottes reden, die er uns in Christus Jesus gegeben hat. Das ist der Inhalt dieses Verses. Und hier können wir viele, viele Bibelstellen anschauen, die immer wieder genau das Gleiche betonen. Schaut mal, ich lese mal mit euch Epheser 3, Vers 19. Wir schauen jetzt mal den Vers genauer an, damit wir das inhaltlich im Kopf haben. Er sagt, wenn ihr nämlich, also wann sind wir die versöhnt sind, die tadellos, heilig, tadellos und unverklagbar vor seinem Angesicht stehen, wenn wir im Glauben gegründet und fest bleiben und uns nicht abbringen lassen. Merkt ihr, was hier steht? Also wir müssen fest bleiben, sagt er. Oder es muss damit einhergehen, dass wir gegründet sind, im Glauben gegründet, festbleiben in dem, was wir empfangen haben und uns nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Was beinhaltet diese Aussage, diese dritte Aussage? Sie beinhaltet, dass es 1000 Kräfte gibt in diesem Leben, die dir diese Hoffnung stehlen wollen. Das heißt, du bist in der Gefahr, diese Hoffnung zu verlieren. Und er sagt, ihr werdet vor ihm in Heiligkeit stehen, wenn ihr euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung. Das Festhalten an der Hoffnung des Evangeliums ist also Teil der Bedingung, dass wir in der Herrlichkeit vor ihm stehen werden. Fügst du das also deiner Erlösung hinzu? Nein, das fügst du nicht deiner Erlösung hinzu, sondern im Gegenteil, das ist Inhalt der Erlösung, die Gott uns in Christus gegeben hat. Darum geht's. Es ist das, was Gott uns geschenkt hat, im Bewusstsein, dass der alte Bund versagt hat, weil im Menschen keine Kraft ist. Hier hat Christus die Garantie übernommen, genau das in uns hervorzubringen, was notwendig ist, damit wir auch als Überwinder in seine Herrlichkeit eingehen. Und er sagt, das ist, was dann passiert, was dann geschehen wird in den Heiligen. Und er sagt nicht, dass dieses einfach so geschieht, sondern er sagt hier, und das ist das Geheimnis darin, und er nennt es auch immer wieder Geheimnis, dass das Geheimnis darin, er sagt, wenn ihr gegründet bleibt und fest bleibt. Er sagt also, dass der Inhalt ihres Glaubens oder die Festigkeit ihres Glaubens Lehre beinhaltet. Das nicht abbringen lassen von der Hoffnung beinhaltet, dass sie festhalten, dass sie sich weigern, sich abbringen zu lassen. Also alles Teile dieser Erlösung. Wir wollen einfach noch ein paar Stellen anschauen, in denen Paulus ähnliche Dinge, nicht nur Paulus, sondern die Bibel uns ähnliche Dinge sagt, ähnliche Dinge zusammen verknüpft, um dann das noch einmal zusammenzufassen. Schaut in Epheser Kapitel 3, Vers 15. Paulus betet hier für die Epheser. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Es ist offensichtlich, dass er zu Gläubigen spricht. Und er zeigt diesen Gläubigen, dass es notwendig ist, dass sie von Gott durch seinen Geist innerlich Kraft haben müssen. Das heißt, sie müssen innerlich nach dem Reichtum der Kraft Gottes gestärkt werden. Also nicht nur ein bisschen mehr Kraft haben, als sie selber zusammenreißen können, sondern nach der Macht Gott, der Herrlichkeit Gottes gestärkt werden. Am inneren Menschen. Wozu? Dass Christus durch den Glauben in ihrem Herzen wohne. Nun, wenn sie Gläubige sind, sagt uns die Bibel, dass Christus in ihnen ist. Aber warum betet er dann? Er betet, dass sie Christus sehen, dass sie im Glauben auf Christus blicken, und zwar so fest blicken, dass sie im Glauben auf Christus gegründet sind, ihr Herz darin, dass ihr Herz so gefestigt ist, Christus zu sehen, dass sie in Liebe gewurzelt und gegründet fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Er betet also um die Erfüllung von Bedingungen, damit sie erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Das ist Gottes Mittel. Das ist Gottes Mittel. Gott hat das bestimmt dazu. Wenn wir Kapitel 5, Vers, da geht es um die Ehe, aber Paulus wendet es ja auf Christus und die Gemeinde an. Und ich lese hier ab Vers 25. Ihr Männer liebt, also Epheser Kapitel 5, Abvers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleichwie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Er sagt also, Christus hat sie gereinigt, sie ist rein durch Christus. Er hat sich für sie hingegeben, aber wozu? Damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Er sagt, Christus hat sich hingegeben, um diese seine Braut, und er spricht hier von seiner Braut, von der Gemeinde als Braut Christi, als Ehefrau Christi, und sagt, er will sie so vor sich stellen, dass sie ohne Flecken, ohne Runzel, tadellos vor Gott sei, dass kein Fehler an ihr gefunden wird. 1. Petrus 4, Vers 13. 1. Petrus 4, Vers 13. Hier haben wir den Apostel Petrus, der das in ähnlicher Weise betont. Er sagt, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus. Ihr merkt, Leiden kommen als Anfechtung in das Leben des Gläubigen. Und die Leiden sind hier, dass sie falsch angeschuldigt werden und mit falschen Anschuldigungen verurteilt werden, enteignet werden, geschlagen werden oder auch getötet werden. Das war die Situation. Und er sagt dann, wenn sie das erleiden, sagt er, dann denkt doch nicht, dass ihr etwas Ungewöhnliches geschieht. Er sagt, seht das an als etwas Normales, das ist so eure Berufung. Entscheidende Sichtweise, ne? Er sagt, das ist normal, das ist eure Berufung. Warum erwartet ihr was anderes als das, was Christus erwartet hat oder was Christus erleiden musste? Das, was sie mit Christus getan haben, werden sie mit euch tun. Also erwartet doch nichts anderes, als dass ihr den gleichen Weg geführt werdet, den Christus gegangen ist. Schaut, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, und jetzt sagt er, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Das ist die Voraussetzung. Er sagt, dann werdet ihr euch, also damit ihr das könnt, freut euch jetzt. Und dann zeigt er in Vers 18 nochmal die Notwendigkeit, dass diese Dinge in ihr Leben kommen, und sagt, wenn der Gerechte nur mit Not gerettet wird, er sagt also, der Gerechte muss durch viel Not errettet werden, aber er wird errettet. Wo wird der Gottlose und Sünder sich wieder finden? Jetzt noch 1. Thessalonicher 3, Vers 10 und 13. 1. Thessalonicher 3, Vers 10 und 13. Da lesen wir Vers 10 bis 13. Tag und Nacht, Paulus betet hier für die Thessalonicher. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringendste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Hier sind Gläubige, denen gab er das Zeugnis, denen stellt ihr das Zeugnis auf in Kapitel 1, wie sie sich von den Götzen zu dem lebendigen Gott bekehrt haben, um dem lebendigen Gott zu dienen und seinen Sohn vom Himmel zu erwarten. Und schaut, was er jetzt schreibt. Er sagt: Wir flehen darum, euch sehen zu dürfen, um das zu ergänzen, was an eurem Glauben noch mangelt. Christus, sagt er im Kolosserbrief, hat sie erkauft, dass sie gegründet im Glauben sind. Paulus sagt: Ich bete, ich flehe, ich ringe vor Gott, dass ich das, was bei euch im Glauben noch fehlt, ergänzen darf. Warum? Weil Christus dafür gestorben ist. Das ist eigentlich sein Argument. Warum? Es ist also wichtig, sagt er. Er selbst aber, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, lenke unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben, damit er eure Herzen stärke. Er zeigt hier eine Voraussetzung, um gestärkte Herzen zu haben. Was muss passieren, damit sie gestärkte Herzen haben? Die Liebe der Gläubigen muss zueinander wachsen, sagt er. Nur wenn die Liebe zueinander wächst, werden die Herzen gestärkt, dass sie untadelig seien in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus mit all seinen Heiligen. Er zeigt hier, hier gibt es Voraussetzungen, gibt es Bedingungen, die Gott gegeben hat, die notwendig sind, damit das Ziel erreicht wird. Worin besteht also die Herrlichkeit? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dass der Herr Jesus selbst die Garantie übernommen hat, in seinen Heiligen hervorzubringen, was notwendig ist, damit das Ziel, das Gott sich in der Erlösung gesetzt hat, erfüllt wird. Es gibt viele Christen, es gibt in dem Erdenleben Jesu, gab es eine einfache Situation. Da kamen Leute und brachten einen Gelähmten, weil sie nicht rein konnten, weil das Haus proppenvoll war, machten sie das Dach auf und ließen den Gelähmten durchs Dach runter. Und Jesus sagte dann: Dir sind deine Sünden vergeben. Das war das Erste, was er zu diesem Mann sagte. Und da waren diese ganzen theologisch Gelehrten und sie waren entsetzt darüber, dass er so unverschämt sein konnte und sagen konnte: Dir sind deine Sünden vergeben. Und Jesus stellt dann eine einfache Frage, sagt: Was ist leichter, zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf und geh umher? Viele Christen wollen eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigungslehre, und sie verteidigen sie mit aller Kraft, dass sie auf einer Ebene bleibt, die da aufhört, was Jesus gesagt hat. Sie wollen, dass Gott sagt, dir sind deine Sünden vergeben, ohne dass irgendetwas sichtbar wird, dass er wirklich die Sünden vergeben hat. Und sie verteidigen es existenziell. Warum? Weil sie Angst haben vor dem Beweis. Gott hat nicht Angst vor dem Beweis. Weil er Inhalt des Bundes ist zwischen seinem Sohn und ihm. Was der Sohn versprochen hat, wird er ausführen. Und was der Vater dem Sohn gegeben hat, muss geschehen. Und deswegen sagt Jesus: damit ihr wisst, dass seine Sünden vergeben sind, steh auf und geh umher. Und er ließ ihn gehen. Das ist Inhalt der Erlösung. Wenn Gott ein Werk angefangen hat, dann hört er nicht auf. Dann hört er nicht auf. Sondern hat er beschlossen, seinen Sohn in diesem Menschen zu offenbaren. Ja, es geht durch Auf und Ab. Und wir als Menschen müssen vorsichtig sein, wann, wie wir urteilen. Aber jeder für sich muss sich vor Gott prüfen. Wenn Gott angefangen hat, wenn Gott in deinem Leben aus einem Einst ein Jetzt gemacht hat, dann wirst du eins erkennen, dass Gott dich nicht deinen Sünden überlässt. Und dass Gott nicht aufhört, an dir zu handeln, sondern dass er dich erzieht und zurechtbringt und dass er sein Wort bringt und dass er Menschen in dein Leben schickt und dass Menschen dir helfen, im Glauben zu wachsen. All diese Dinge. Und jetzt gehen wir jetzt einfach nochmal vor dem Ende und schauen, wie Paulus, was das für Paulus bedeutete. Weil Gott das bestimmt hat, weil Gott bestimmt hat, dass niemand ohne Glauben errettet wird, darum wird er in jedem Glauben wirken, der errettet werden soll. Weil Gott bestimmt hat, dass niemand Gnade empfängt, der Gott nicht fürchtet, wird Gnade immer einhergehen mit Gottesfurcht. Also Gottesfurcht ist nicht das, was ich dazufüge, weil ich Gnade empfangen habe, sondern weil Inhalt der Gnade Gottesfurcht ist, wird man bei jedem, an dem Gott seine Gnade offenbar gemacht hat, erkennen, dass er Gott fürchtet. Wenn er Gott fürchtet, lebt er vor dem Gott, der sein Herz überprüft. Darum sind die Sünden seines Herzens ihm ein Problem, weil Gott sie sieht, nicht weil Menschen sie sehen, sondern weil Gott sie sieht. Darum leidet er unter seinem Stolz, darum leidet er unter Neid, darum leidet er unter Selbstsucht, weil Gott es kennt. Das ist das Werk Gottes, dass er das Herz überführt von Sünde, von Gerechtigkeit, dass Christus alles vollbracht hat zu meinem Heil, von Erlösung, dass Christus herrlich ist, derselbe wird mich offenbaren. Er sagt, der Heilige Geist wird das tun, dass er seinen Sohn offenbart. Psalm 103, die ganzen Psalmen sind voll davon, dass Gnade der empfängt, der Gott fürchtet, der daran denkt, seinen Willen zu tun. Psalm 119, was sehen wir? Gnade, das ist deine Gnade, dass ich dein Gesetz befolgen darf. Merkt ihr, wo weit wir gekommen sind, wenn wir sagen, Gnade ist, ich verachte das Gebot Gottes, aber ich habe Vergebung der Schuld, ich habe Frieden mit Gott und ich erwarte den Himmel. Das ist ein falsches Imitat. Das ist eine Gnade, die nur vom Teufel kommt, aber nicht von Gott. Die Gnade von Gott geht einher mit so großen Gaben, dass er alles schenkt, was wir brauchen, damit wir die Bedingungen erfüllen, die Gott in dem Gnadenbund festgelegt hat. Beharrlichkeit, Glauben und so weiter. Und hier konzentriert Paulus sich auf einen einzigen Punkt. Euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Ich wollte eigentlich erst noch auf Paulus eingehen, aber ich glaube, das müssen wir zuerst noch mal klären. Nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Wie viele erzählen dir, Evangelium bedeutet, Christus starb für dich, damit du nicht auf ewig verloren gehst. Darum hast du jetzt die Sicherheit, dass du errettet bist. Punkt. Wenn du stirbst. Das heißt, egal wie du lebst, du hast eine Garantie, wenn du stirbst, dann gehst du in den Himmel und nicht in die Hölle. Das ist nicht Inhalt. Das ist nicht Inhalt der Erlösung. Sondern er sagt, der Inhalt der Verheißung ist Hoffnung des Evangeliums. Und die Betonung kommt hier raus, nicht abbringen lassen von der Hoffnung. Das heißt, Hoffnung, Inhalt des Evangeliums ist die Hoffnung, vor ihm zu stehen, heilig und tadellos. Und hier unterscheidet sich das wahre Kind Gottes vom falschen Kind Gottes. Das falsche Kind Gottes sagt, ich will sicherstellen, dass ich auch in den Himmel komme und nicht in die Hölle. Das echte Kind Gottes beweist das neue Herz, die Offenbarung Gottes darin, dass es die Sünde hasst und sich den Tag nach dem Tag sehnt, wo es ohne Sünde vor Gott stehen wird. Das wahre Kind Gottes sagt, ich habe ja Christus, also ist alles genug, ist genug, das reicht. Ich kenne ja Jesus, ich kenne das Evangelium. Das wahre Kind Gottes sagt, Christus sitzt zur Rechten Gottes im Himmel. Dort gehöre ich hin. Dort ist mein Haupt. Dort gehöre ich hin. Danach strebe ich. Hier bin ich Reisender. Dort ist mein Ziel. Das wahre Kind Gottes offenbart das Werk der Erlösung darin, dass es das als Ziel hat. Und Paulus zeigt hier, dass das Bewahren dieses Zieles entscheidend ist für den Weg dahin. Nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums. Wir gehen noch ausführlicher beim nächsten Mal darauf ein, aber lasst uns wenigstens noch einmal sehen, wie Paulus jetzt seinen Dienst beschreibt. Schaut, er sagt nicht, ja, die Gnade garantiert mir das, also was soll ich? Nein, schaut, was das mit ihm macht. Er sagt, weil ich von dieser Gnade in eurem Leben weiß, 24, ich freue mich in meinen Leiden für euch. Ich leide, ich werde verfolgt, ich werde ausgepeitscht, ich werde ins Gefängnis geworfen. Und er sagt, ich freue mich. Ich freue mich. Warum? Es ist zu eurem Heil. Deswegen freue ich mich, sagt er. Ich weiß, wer die Gemeinde ist. Ich weiß, das ist der Leib des Herrn Jesus. Mein Haupt ist da. Hier ist sein Leib. Wenn ich für diesen Leib leide, dann freue ich mich, sagt er. Und er sagt, ich bin ein Diener. Ich bin ein Diener, weil Gott mich dazu bestimmt hat. Und schaut, wie er das weiter betont. Er sagt dann, Vers 29, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft. Die Worte, die er benutzt mit arbeiten und ringen, sind erstmal, dass er sagt, ich arbeite hart und ich arbeite bis zum Tod. Er will damit sagen, ich bin so erschöpft, ich bin oft am Rande des Todes, aber ich mache es durch Gottes Kraft. Und dann geht er wieder darauf ein, Kapitel 2, Vers 1, und sagt, ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe und die in Laodicea und alle, die mich von Angesicht nicht gesehen haben. Er nimmt jetzt hier wieder das Wort von einem Kampf, wo es um Leben und Tod geht und sagt nicht nur, dass es ein Kampf ist, sondern sagt, mein ganzes Leben ist ein großer Kampf. Wozu? Damit, Vers 2, damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen, in völliger Gewissheit, im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters in Christus. Sagt er, ich gebe mein Leben, ich kämpfe bis zur Erschöpfung, ich bete zu Gott. Wozu? Damit bei euch alles reichlich vorhanden ist, was Gott uns in Christus gegeben hat. Paulus sagt es von sich selbst. Er sagt, ich strebe danach zu ergreifen, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Hören wir hier auf und kommen zurück zu dieser Hauptaussage, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Lasst uns doch in die nächste Woche gehen. Und beten, Herr, gib, dass ich verstehe, was der Reichtum, was der Inhalt dessen ist, dass Christus in uns ist. Hier rede ich zu Gläubigen. Lass uns doch erkennen, was du uns in Christus geschenkt hast. Das Gebet aus 1. Korinther 2. Der Heilige Geist ist sogar dir von Gott gegeben worden, damit du die Dinge erkennst, die dir in Christus Jesus geschenkt sind. Das war Gottes Gabe, das Ziel Gottes. Wir wollen den Herrn anrufen, dass er uns wirklich den Reichtum dieser Erlösung zeigt, sodass wir nicht einen geteilten Christus suchen, sondern die Fülle in ihm finden, alles in ihm finden. Das, was wir später noch sehen werden, wenn Paulus sagt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Du findest alles in ihm. Dies ist die Herrlichkeit der Erlösung, dies ist Inhalt der Erlösung. Dies ist die Frucht, die, was wir hier bei Paulus gesehen haben, ist die Frucht, die daraus kommt, dass er verstanden hat, wie Gott erlöst. Was die Bedingungen dieses Bundes sind und wie reich die Gaben. Solltest du den Reichtum von Gott empfangen und es verachten? Oh nein, es wäre wirklich eine Missachtung des Geschenks von dem kleinen Kälbchen, wenn ich sagen würde, er hat mir ein Kalb geschenkt. Er hat mir weit mehr geschenkt. Alles, was ich brauche, bis das Kalb groß ist. Das hat Gott uns in Christus gegeben. Alles, was du brauchst, um heilig, tadellos, mit Verlocken vor ihm zu stehen. Gott gibt das dir nicht, ohne dass du dich darum kümmerst, sondern indem der Heilige Geist dich hineinnimmt und in dir einen Hunger und eine Sehnsucht bewirkt, das zu ergreifen, was Gott dir in Christus gegeben hat. Amen. Wir wollen eine kurze Zeit der Stille haben. Wir nehmen uns diese Zeit, wo jeder für sich das, was aus dem Wort Gottes für ihn ein Anliegen geworden ist, zum Gebet zu formen und zu Gott zu bringen. Das beinhaltet auch, um Vergebung zu bitten, wo wir die Hoffnung verloren haben, wo wir für Dinge blind geworden sind, aber gleichzeitig um diese Dinge zu bitten. Daher die kurze Zeit der Stille und dann schließe ich im Gebet ab. O Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bitten dich, vergib uns. Vergib uns, dass wir so empfänglich sind, unsere Hoffnung stehlen zu lassen, sodass wir irdisch gesinnt werden und die Dinge dieses Lebens als erstrebenswerter anschauen, als die herrlichen Güter, die du für uns bereitet hast. Wir bitten dich, komm du und bring uns zurück, dass wir auf dich, den Kommenden, warten, dass wir dich, den Herrn, auf dem Thron sehen, erhaben, überwunden. Wir wollen dich bitten, dass wir nun nach dem streben, was droben ist, wo du bist, sitzen zu Rechten Gottes. Wir wollen dich bitten, dass du uns bei der Hand nimmst und uns bewahrst und darin erhältst. Lass uns verstehen, wie du es gemeint hast und was es bedeutet. Aber vor allem, lass doch dieses dein Wort uns ins Gebet führen. Wir wollen dich preisen, dass wir nun um diese Gaben bitten dürfen. Nicht aufgrund unserer Frömmigkeit und Tatlosigkeit, sondern aufgrund des ewigen Bundes. Herr, weil Christus uns diese Gaben erkauft hat. Darum bitten wir dich, heilige du uns durch und durch. Darum bitten wir dich, stärke uns in der Hoffnung. Darum bitten wir dich, gründe uns in deinem Evangelium. Darum bitten wir dich, richte uns aus, erhalte uns in deiner Gnade. Gib, dass wir dich rühmen in dieser Zeit und gib, dass wir den Weg mit dir gehen in deiner Kraft. Und dass auch wir in gleicher Weise, dass du auch in uns in gleicher Weise bewirkst, was wir hier bei Paulus sehen, es war nicht seine Willenskraft, sondern Herr, das hast du getan in deiner großen Macht. Du hast diese Sehnsucht, diese Dienstbereitschaft, diese Hingabe in ihm bewirkt. Du bist derselbe heute, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Darum kommen wir. Und wie du seine Anfechtungen kanntest, so kennst du unsere Anfechtungen. Wie du seine Kraft des Fleisches überwunden hast, Herr, so kannst du unsere überwinden. Darum rufen wir dich an, dass du uns heilig und tadellos machst um Christi willen, unseren Glauben festigst und uns segnest in der Nachfolge und uns auch hilfst, füreinander unser Leben zu geben, damit wir gestärkt im Glauben die Verheißung erlangen. All diese Dinge bitten wir von dir und preisen dich, dass wir sie erbitten dürfen in deiner großen Gnade, die du zugesagt hast. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.